Ich habe vor kurzem mit einem Geschäftsführer gesprochen und habe ihn gefragt, ja, wie macht denn jetzt Ihr Team das im Bereich von BI, Reporting und so? Und er sagt, lassen Sie mich bloß, die machen das agil. Das heißt, die haben keine Ahnung, was sie tun. Ob was dran ist wie das geändert werden kann. Agil ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Sache, auch bei den BI-Projekten. Und was man da ändern kann, so dass die Aussage dann eher lautet, die machen es agil, aber die schaffen schnell und gut richtig tolle Ergebnisse. Ja, das erfahren Sie in der heutigen Episode mit meinem Wiederholungsgast Rafael Branger. Gleich nach der Intro geht's weiter. Felix Golenko von Datensinn, Chefsache. Mein heutiger Gast ist Rafael Branger, ein Wiederholungstäter sozusagen. Wir haben ja vor kurzem eine sehr interessante Episode gemacht zum Thema Self-Service, BI, Self-Service Analytics. Und wir haben schon vorher und auch danach Rafael drüber unterhalten. Mein Gott, wie geht man denn überhaupt jetzt richtig vor? Und eine der Alternativen, die wir da haben, ist agile Vorgehensweise, Agile BI. Und das liegt im Fokus von der heutigen Episode. Aber bevor wir da anfangen, Rafael, du kennst ja ich stelle immer die Frage, Daten sind Chefsache. Welchen Gedanken löst das in deinen Kopf aus? Das haben wir schon gehabt, das wissen wir schon. Jetzt stelle ich die Frage anders. Wenn die Daten nicht Chefsache sind, welche Konsequenzen könnte das haben?
Ja, das kann unschöne Konsequenzen haben, weil ich glaube eben, Daten haben wir auch bei der letzten Folge gesehen, das ist wirklich ein Asset, das eigentlich unternehmensweit verwaltet werden soll. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jeder für sich, zum Beispiel, wenn du es auf das Geld oder die Finanzen überträgst, jeder für sich wurstelt und auch nach bestem Wissen und Gewissen, dann kann das je nach Größe auch der Unternehmung schnell mal im Chaos enden oder einfach auch zu Verschwendung, eben nicht mal mit Böswilligkeit, aber weil einfach viele Dinge vielleicht auch parallel laufen und wiederum andere Dinge vergessen gehen. Und insofern, glaube ich, hilft es, wenn man Daten allgemeinen, aber kommen sicher noch darauf zu sprechen, auch zum Beispiel eine agile Vorgehensweise, eben nicht nur bottom-up, sondern auch durchaus mal top-down im Sinne der Chefsache erklärt. Und das, denke ich, das reicht mal für den Beginn.
Ja, das ist eine sehr interessante Überleitung, diese Top-Down. Ne? Ich habe ja vor nicht so lange Zeit mit einem Geschäftsführer, mit einem potenziellen Kunden damals noch gesprochen und haben uns unterhalten, ja, mein Gott, wie läuft's denn bei euch mit Reporting und BI und Data Warehouse und so? Und dann habe ich gefragt, ja, und wie gehen Sie da vor? Wie geht dann Ihr BI-Team vor? Hat er gesagt, jetzt pass mal auf. Ja, die haben keine Ahnung. Aber die nennen das agil.
Ja, genau. Das kommt mir bekannt vor.
Also es ist einfach so, ich glaube, dass bei vielen Leuten, jetzt habe ich die Zahlen nicht, aber agil tatsächlich damit erstens negativ behaftet ist und zweitens tatsächlich die Denke da ist, mein Gott, die wissen nicht, was sie machen, also nennen sie das agil. Ja. Ist da was dran?
Da ist absolut was dran. Das war sogar mit ein Auslöser, warum ich mich dazu entschieden habe, ein Buch zu dem Thema zu schreiben, weil ich einfach für mich gemerkt habe, das ist nicht mein Verständnis. Ich komme aus einer Ecke, da gibt es ein Framework, das nennt sich sogar Disciplined Agile, und ich habe mich zu Beginn, als ich noch etwas jünger war, immer gefragt, Mensch, warum nennt man ein Framework Disciplined Agile? Das macht doch keinen Spaß. Disziplin ist ja irgendwie auch so negativ konnotiert. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich den Sinn hinter diesem Begriff verstanden, weil man hat gerade im agilen Kontext immer wieder mit so Paradoxien zu tun, dass, obwohl man das Gefühl hat, Agile hat was mit Flexibilität und Freiheit zu tun, dass es eben nur deswegen funktioniert, wenn sehr viel Disziplin dahinter ist, und das ist sicher etwas, was wir heute noch etwas vertiefen können.
Ja, also lass uns das jetzt vertiefen. Wir kommen dann gleich zu deinem Framework. Das möchte ich eigentlich dann in Fokus stellen, so dass unsere Zuhörer, Zuschauer das ein bisschen besser verstehen. Wir werden natürlich den Link zu deinem Buch auch in Shownotes veröffentlichen. Aber jetzt mal so ein paar grundsätzliche Sachen. Ne? Also wir von Multibase, was haben wir derzeit am laufenden Projekten, würde ich sagen, 10, 12 unterschiedliche Projekte, an denen wir beteiligt sind. Keine davon, andersrum, bei allen Projekten gehen wir agil vor. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie anders vorzugehen. Ja, aber wir scheinen doch eher eine Ausnahme zu sein. Und also ich sehe nach wie vor, bei einigen von Projekten werden ganz, ganz große Pflichtenhefte noch geschrieben und es wird nach Wasserfall vorgegangen und so. Warum? Was ist deine Erfahrung?
Also ich beobachte was Ähnliches in dem Sinne. Es gibt, glaube ich, zwei Tendenzen oder zwei Einflussfaktoren. Das eine ist die Größe der Unternehmung, wo es mindestens eine Korrelation, vielleicht nicht eine Kausalität, aber eine Korrelation gibt es. Je größer die Firma, desto strenger oder strikter sind auch gewisse Strukturen. Es gibt dann, ich sage mal, die ganz Großen, die auch von ihrem gesamten Geschäftsmodell, ich sage mal, von innen heraus agil sind und die setzen auch solche Projekte agiler um, aber es gibt so dieses Zwischending, auch zum Beispiel bei Behörden, wo nach wie vor das agile Gedankengut per se mal nicht so verbreitet ist. Und das andere, was wir schon auch sehen, du hast das vorhin angesprochen, der Begriff Agile oder agil ist in vielen Unternehmen bereits verbrannte Erde. Also wo eben sehr viel, ich sage jetzt mal, unprofessionelles Vorgehen einfach unter dem Deckmäntelchen, ah ja, wir machen das jetzt agil. Ich sage mal, man versucht hat, das zu kaschieren und da leidet natürlich, ich sage mal, der Begriff oder auch diese Bewegung rund um das agile Vorgehen darunter, dass da auch tatsächlich viel Misserfolge tatsächlich zu verzeichnen sind. Ja. Absolut. Und ich glaube, das gibt dann so eine Gegenbewegung, dass man das Gefühl hat, ja gut, wenn das Agile nicht funktioniert hat, ja, dann versuchen wir es mal mit alles möglichst wieder im Vorfeld. Big Upfront Design, alles durchdesignen, alles abklären. Und da wissen wir ja letztendlich aus der Erfahrung, das per se kann auch nicht die Lösung sein.
Jetzt so aus deiner Sicht, lass uns mal sagen wir mal, die Vorteile, die Benefits von der agilen Vorgehensweise auf eine Seite vielleicht in ein paar Bullet Points oder ein paar kurzen Begriffen darstellen, aber dann auch, wo liegen die Nachteile?
Ja? Genau.
Weil vor allem die Nachteile sind das, was es dazu geführt hat, dass agil das Wort agil ja schon negativ behaftet ist. Aber wo sind die Vorteile?
Also ich glaube, einer der zentralen Vorteile ist dieses Grundprinzip, nach dem man ja auch strebt, maximize the work not done. Mhm. Das tönt jetzt vielleicht speziell, man möchte ja irgendwas tun, man hat Aufgaben etc. Und gerade noch, wenn man als Dienstleister unterwegs ist, ist es doch schön, wenn man das, was man macht, maximieren kann. Und insofern finde ich aber es eben genau deswegen wichtig zu sehen, das agile Vorgehen macht einem bei der Entwicklung per se nicht unbedingt schneller. Ja, also auch in einem agilen Vorgehen kochst du nur mit Wasser und musst die üblichen technischen Hürden lösen. Klar. Aber der Vorteil des agilen Vorgehens ist, dass du die Zeit oder die Energie, die du investierst, tendenziell in diejenigen Dinge investiert, die dann tatsächlich auch genutzt werden. Und du sparst dir unter Umständen lange Umwege oder eben die Entwicklung von Systemen, Reports, Dashboards, Datenprodukte, die am Schluss niemand braucht. Ja. Ich glaube, das ist so mal der Wesentlichste. Aber wichtig auch auf der anderen Seite, man ist nicht unbedingt deswegen schneller, weil man jetzt einfach plötzlich the Magic hat und nur weil man jetzt zweiwöchige Sprints einführt, ist man deswegen, man entwickelt nicht a priori schneller. Das ist mal das eine. Und das andere, und das geht natürlich jetzt geht ins Gleiche hinein, die Welt bewegt sich schnell.
Ja.
Gewisse Leute, ich bin noch nicht ganz so alt, dass ich jetzt sagen kann, ja, vor so und so viel Zeit war das alles viel anders etc. Aber man hört das so gemeinhin, dass sich Anforderungen oder generell auch das Marktumfeld relativ rasch bewegt und man deswegen auch als Unternehmen entsprechend rasch reagieren muss. Und das deckt sich mit meiner Erfahrung, dass häufig bei Projekten, wo die Umsetzungszeit, sagen wir mal, 12 Monate, 18 Monate dauert, einfach in den 18 Monaten jetzt im Beispiel so viel sich schon wieder verändert hat, dass die Kennzahlen, die man vor 18 Monaten durchaus dringend gebraucht hätte, jetzt plötzlich gar nicht mehr so relevant sind und schon wieder eine andere, vielleicht auch Datenquelle relevant geworden ist. Es kann auch sein, dass sich in Auftraggeber geändert hat, dass da neue Leute ans Ruder kommen und schwupps, hast du eine ganz andere Prioritätenordnung. Und dass man auf genau diese Änderungen reagieren kann, ja, das ist sicherlich auch etwas, wo ich meine, dass das agile Vorgehen einen großen Vorteil bietet.
Ja, und warum hat das, jetzt gehen wir auf die andere Seite, warum hat das doch negativen Ruf, beziehungsweise, ja, was kommt zu kurz?
Also ich glaube, was ich zwei, dreimal jetzt gerade in kürzerer Vergangenheit gehört habe, waren Firmen, die haben gesagt, Mensch, Raphael, weißt du, wir arbeiten da mit Softwareanbietern beispielsweise XY zusammen und die haben regelmäßig Kostenüberschreitungen von 100%. 100%, ja, aber wie kann das sein? Ja, die sagen halt einfach, ja, das sei halt Inbegriff vom agilen Vorgehen, weil man weiß ja letztendlich nicht, wie das, was da denn dabei rauskommt. Und sicherlich sind es nicht nur die Dienstleister, ich glaube, es ist natürlich auch auf der Auftraggeberseite, wo man sich eben auch bewusst sein muss, das agile Vorgehen ändert nichts daran, dass wenn ich jeden Tag meine Meinung ändere zu dem, was ich haben möchte, dass es dann länger dauert. Ja, und das agile Vorgehen ändert daran nichts, dass ich mich eigentlich vorbereiten muss oder mir auch fachlich, inhaltlich Gedanken machen muss. Aber gerade weil dort viele Leute, ich glaube, die Essenz vom agilen Vorgehen und vor allem auch das Handwerk, würde ich mal sagen, nicht beherrschen und das Gefühl haben, weil sie irgendwo mal einen Tag auf dem Scrum Master Kurs waren, können sie jetzt agil, dass da der, ich sag mal, der Schuss in den Ofen geht, dass man eigentlich mit einem schlecht gemachten agilen Vorgehen tendenziell schlechter dasteht als mit einem gut gemachten Wasserfallprojekt.
Ja. So, also ich glaube, wir zwei sind schon sehr überzeugt von der ganzen agilen Vorgehensweise. Ich habe ja schon vorher gesagt, wir von Multibase praktizieren das sehr intensiv. Du beschäftigst dich auch damit. Du hast dazu auch, wie schon vorher erwähnt, ein Buch geschrieben. Genau. Ich glaube, die Zielsetzung oder eine der Zielsetzungen ist sicherlich, mein Gott, wenn wir schon agil machen, lass uns das mindestens versuchen, richtig zu machen. Ne?
Genau.
So, lass uns jetzt drüber sprechen. Wie macht man es richtig? Oder du hast ja vorher auch schon gesagt, dein Framework.
Ja. Genau. Ciao, ich habe dir was mitgebracht heute. Ihr findet das auch digital unter www.agilebi.city. Und zwar habe ich mir überlegt, als wir das Buch geschrieben haben, ich halte das einfach da mal so in die Kamera, das ist ein Stadtplan. Ja. Ja. Und dieser Stadtplan illustriert eigentlich, dass man zu diesem Thema Agile BI ganz unterschiedliche Dinge lernen kann. Und dass auch, so wie man nicht jeder die Stadt im genau gleichen Weg erkundet, dass es durchaus unterschiedliche Routen gibt, wie man die verschiedenen Themen sich beibringen oder eben auch erarbeiten kann. Was dort, ich sag mal, wichtig ist, oder wir beginnen in einem Stadtteil, der nennt sich Foundation Beach. Ja, das ist so die Landungsstelle, wo man mal vielleicht ankommt.
Ach, und süß.
Da geht es wirklich so um diese Grundlagen, sich nochmals zu vergegenwärtigen, warum machen wir eigentlich genau Agile? Wichtig auch, wenn du das so ein bisschen in der Literatur recherchierst, wie das historisch gewachsen ist, gibt es auch nicht einfach das Agile, also es gibt nicht die agile Methodik, sondern da gab es auch verschiedene Schulen, eben zum Beispiel Kanban, das mehr von dem Flow-Based-Ansatz herkommt und dann wiederum die iterationsbasierten Methoden wie Scrum. Und so weiter. Da gibt es ein paar Grundlagen, das macht absolut Sinn, dass man die kennt und gilt übrigens auch für die Business Intelligence oder generell die Datenverarbeitung. Auch da muss man manchmal so ein bisschen Grundlagen vermitteln, gerade wenn man die beiden Themen kombiniert. Und jetzt kommt etwas, was sehr gut zum Podcast-Titel eben Daten sind Chefsache passt. Wir gehen als nächstes nach Vision Hills. Adrian Hills ist so ein bisschen eine Anhöhe, da sieht man schon mal übers ganze Land. Und eben, da geht es eigentlich darum, wie muss denn ein agiles Vorgehen in der Strategie oder generell im Unternehmen top-down verankert sein? Was ich da als Anekdote oder was das geprägt hat, war eine Firma, da haben wir so ein Agile BI Assessment gemacht, wo es darum ging, ein bisschen den Reifegrad einzuordnen. Die Leute haben mir gesagt, ja, weißt du, wir haben das im Team einfach mal beschlossen, wir wollen das agil machen. Und jetzt haben wir aber das Problem, unser Management will immer noch eine Quartalsplanung. Und diese Quartalsplanung geht bis auf Mitarbeiter- und Stundenbasis praktisch pro Tag runter, so in dem Sinn. Und Mensch, das funktioniert doch nicht zusammen. Und das ist tatsächlich so, da sind zwei Welten aufeinander geprallt. Und das ist sicherlich ein Aspekt, wenn du als Team einfach für dich alleine beschließt, wir machen jetzt bottom-up mal ein agiles Vorgehen, dann sind die Konflikte und Spannungen mit einfach den anderen Stakeholdern im Unternehmen, die das nicht verstehen oder den Hintergrund nicht kennen, vorprogrammiert. Und deswegen empfehle ich, dass man sich da überlegt, eigentlich nicht Agilität oder ein agiles Vorgehen zum Selbstzweck zu machen, sondern das versucht mit Unternehmenszielen oder auch intern davon abgeleiteten Zielen zu verknüpfen. Zum Beispiel, wir wollen in der Lage sein, wenn zum Beispiel wir eine, ich sage jetzt, neue Datenquelle im Unternehmen haben, vielleicht durch einen Zukauf oder so, dass wir in XY-Zeit diese Datenquelle erschließen können. Also, dass du eine rasche Time-to-Market oder Time-to-Value für eine solche Anforderung hast. Und wenn das strategische Ziel ist, das man erreichen möchte, dann kann man sich nachher überlegen, ja, welche Methodik hilft jetzt, dieses Ziel zu erreichen. Ich bin überzeugt, agile Methoden sind da die Favoriten sicherlich, aber auch nicht a priori. Aber aus dem Grund, glaube ich, hilft es dann auch, den Leuten da, gerade im Management, aufzuzeigen, ja, wir machen das agile Vorgehen nicht einfach, weil it's yet another Project Management Methode, hat mir auch mal jemand gesagt, ja, mir ist das egal, ob wir da agil machen oder Wasserfall, das ist ja alles das Gleiche. Mich etwas gewehrt, aber du siehst den Punkt, also man muss das dort machen. Und jetzt gibt es einen weiteren Aspekt, warum das agile Vorgehen auf dieser Ebene verankert sein sollte. Kannst du dir vorstellen, warum, was es da noch weiteres gibt, warum man das strategisch verankern sollte?
Ich kann mir das vorstellen, aber das erklärst du dann bitte mit deinem Wissen weiter. Nur das eine Sache von meiner Seite dazu schon, agil ist dann auch Chefsache, ne?
Absolut. Ja, also vielleicht nicht, weißt du, das einzelne Framework und wie ich irgendwie das Projekt manage, aber dieses Grundmindset,
genau,
das ist wichtig. Also auch da kurz noch eine Anekdote, oder? Wenn es im agilen Manifesto von 2001 heißt, Entwickler und Fachpersonen oder Leute aus dem Fachbereich arbeiten täglich zusammen. Dann tönt das so unspektakulär, aber ich kann dir sagen, und ich glaube, du hast das sicher auch erlebt, da gibt's manchmal enorme Hürden, wo jemandem zum Beispiel aus einer IT-Abteilung striktens untersagt ist, auch nur ein Wort mal mit einem Fachanwender direkt zu sprechen, weil da gibt's ja dann eben einen IT-PL und der IT-PL spricht mit dem Business-PL und der Business-PL spricht dann mit dem Fachbereich, weil das wäre ja noch, wenn die Fachbereiche einfach, das ist doch nur ein Wunschkonzert, wenn die plötzlich sagen dürften, was sie selber brauchen, da kommen wir denn dahin. Und das sind dann so Dinge, diese, ich sage jetzt mal, Mauern oder diese Glaubenssätze, die gilt es zu durchbrechen. Das ist eine Kulturfrage und wie bei allem, gerade in dieser Kulturfrage ist das eben Chefsache. Wenn da das Verständnis nicht vorhanden ist, dann bist du auf verlorenem Posten. Absolut.
Und jetzt darauf aufbauend, was du gerade gesagt hast, ja, was passiert, wenn jetzt auf einmal jeder seine Wünsche jeden Tag oder mindestens bei Sprint Review oder bei Sprintplanung äußern kann, ne? Wo kommen wir denn da her? Ne?
Genau.
Was ich auch beobachte, aber wahrscheinlich du auch, ja, wir haben halt auch in BI-Teams Techies. Ne? Es ist ein Horror für sie, in Meetings zu sitzen und zu diskutieren. Ja? Aber die müssen da sitzen.
Ja, genau, weil der Scrum Master, du musst jetzt da sein, weil im Scrum-Book steht oder im Scrum-Guide steht das. So in dem Sinne.
So, und jetzt bringt das halt unseren Techies, die fantastische Arbeit leisten und sich ganz tolle Sachen überlegen und Lösungen für alles finden. Aber wenn es dann darum geht, mit zukünftigen User über Reports und so zu sprechen, oder so, da sind sie restlos überfordert und verloren.
Ja, genau.
Wie geht man damit um?
Ich glaube, auch da kann man wieder beim Grundprinzip ansetzen, dass es beim agilen Vorgehen immer um ein kontinuierliches Lernen geht. Es geht nicht in erster Linie darum, irgendein Framework X buchstabengetreu umzusetzen, sondern sich in jedem Kontext, in jeder Situation wieder zu fragen, was macht denn jetzt in dem Kontext Sinn? Und da zum Beispiel auch anzuerkennen, dass jetzt nicht jeder immer mit, ich sag mal, mit allen aus dem Fachbereich irgendwie sprechen will oder da auch nicht jeder die gleichen, sagen wir mal, Skills und Vorlieben mitbringt, finde ich ganz natürlich. Und dann gilt es, das im Team zu erörtern, gemeinsam Lösungen zu finden und zu überlegen, ja, wie organisieren wir uns jetzt hier, weil am Schluss zählt, ob das in der entsprechenden Organisation, in den entsprechenden Situationen funktioniert oder nicht. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend. Man darf all diese Frameworks nicht sagen wir zum Selbstzweck machen. Klar, man muss auch aufpassen, dass man nicht so ins Rosinenpicken verfällt, weil das hat auch seine Tücken, dass man dann das Gefühl hat, ich nehme einfach ein paar Dinge raus und wundert sich dann, warum es trotzdem nicht funktioniert. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, ist ganz wichtig, dass es geht darum, wie Menschen zusammenarbeiten. Und da hilft es auch eben, dass man so ein bisschen vielleicht Grundkenntnisse zur Kommunikationspsychologie oder generell Arbeitspsychologie hat. Und ist man eben auch wiederum, ist es Handwerk und ist nicht damit gemacht, einfach ein, zwei Tage in eine Schulung zu gehen und dann das Gefühl zu haben, ah ja, jetzt sind alle meine Probleme, auch der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit, plötzlich gelöst. Das ist kein Wunderheilmittel diesbezüglich.
Also ich möchte, dass wir in deinem Map weitergehen, aber ich glaube, dass wir jetzt auf diese Vision-Seite, Vision-Ebene sind. Noch ein paar detailliertere Fragen. Und zwar
unbedingt.
Eine Sache, die mich immer wieder bewegt, ist, ich habe dann bei unseren, ich bin immer wieder auch bei Scrum Reviews dabei, beziehungsweise bei welcher und immer Reviews dabei, und da wird, da habe ich das Gefühl, dass sich diejenigen immer durchsetzen, die am lautesten sind. Mhm. Ich habe noch keine richtige Methode gefunden, wie ich das alles regeln kann. Vor allem, sagen wir so, es geht bei uns immer um Projekte, nicht unsere eigene, sondern die Projekte von unseren Kunden. Und da sitzen dir die Leute aus Operations, aus Vertrieb, aus Controlling und so weiter und so weiter. Und die alle wollen was.
Ja.
Und aus dem Backlog werden dann in die aktuellen Sprints die Teile genommen von den Leuten, die am lautesten sind.
Genau.
Wie gehst du damit um?
Genau, ich glaube, da gibt es auch so ein Missverständnis, dass ein agiles Vorgehen nur diese ein-, zweiwöchigen Iterationen und Planungszyklen kennt. Einverstanden. Also Sprint Review ist so in der Größe, und es gibt auch Teams, die machen es alle 3 Wochen oder so, oder mal alle 4 Wochen, aber es sind relativ kurze Zyklen. Und einer der ersten, der zumindest zum Thema Agile Analytics oder BI geschrieben hat, war Ken Collier. Und Ken Collier hat in seinem Buch einen Envision und einen Explore Cycle beschrieben. Den Explore Cycle ist genau das, was du jetzt gerade formuliert hast. Team trifft sich für das Iteration oder Sprint Planning, um die nächsten 2 Wochen zu sozusagen zu beplanen oder sich zu überlegen, was wollen wir in denen liefern. Aber das ist genau jetzt für größere Projekte illusorisch, dass du alles nur auf dieser Mikroebene beplanen kannst. Gerade wenn im Data Warehouse-Umfeld hast du eben meistens auch sogar verschiedene fachliche Stakeholder, die komplett unterschiedliche auch Interessen haben, wo es wirklich nur darum geht, wer bekommt die Ressourcen und wo es auch nicht unbedingt groß inhaltliche, ich sage jetzt mal, Berührungspunkte gibt. Und da beschreibt Ken Collier den Envision Cycle. Das ist ein Release-Planungszyklus, wo er definiert, ein Release dauert in der Regel etwa 3 Monate. Das ist ein Quartals Größe. Und auch da gibt es einen Zyklus, dass man auf zum Beispiel Quartalsbasis, genau jetzt zum Beispiel mit verschiedenen Stakeholdern aus verschiedenen Fachbereichen, so im Sinne eines vielleicht auch Steering-Committees, eigentlich überlegt, was sind denn jetzt die Schwerpunkte für die nächsten 3 Monate und wie sieht unsere Release-Roadmap zum Beispiel für die nächsten 12 Monate aus, wo man dann auch auf der etwas höheren Flugebene sagen kann, okay, in den nächsten 3 Monaten hat Finance Vortritt oder ist das die erste Top-Priorität, dafür kommt dann im nächsten Release Marketing wieder etwas mehr in den Vordergrund und so weiter. Und dann brichst du eigentlich aus diesem Release-Ziel, wo du schon mal so ein grobes Alignment der Stakeholder hast, dann brichst du eigentlich runter, was sind denn jetzt die Use Cases, die wir für den nächsten Release entsprechend umsetzen wollen. Und dann gehst du in diese eigentliche Iterationsplanung. Das heißt, du hast dort 2, respektive eben, wenn man den Release, die Release-Planung so grob auch nochmals mitnimmt, verfeinen wir das eigentlich schrittweise. Und das hilft in meiner Erfahrung ungemein, damit man eben in einem, ich sage jetzt mal, in einem Sprint-Review muss ich dann auch nicht unbedingt Finance, Marketing und so weiter dabei haben, weil wenn der Hauptfokus definiert ist in dieser zeitlichen Phase,
genau,
ist es eh primär nur Finance, dann reicht es auch, wenn nur die Stakeholder von Finance dann dabei sind.
Okay. Und die zweite Frage, und da muss man jetzt aufpassen, dass wir nicht allzu weit ausholen. ja, agil kann bedeuten Scrum, kann bedeuten Kanban, kann bedeuten noch ein paar andere Methoden. Wie wähle ich die richtige Methode für mein Unternehmen aus?
Das ist eine gute Frage. Die haben sich auch andere Leute schon gestellt, unter anderem Scott Ambler und Mark Lines. Die beiden haben nämlich genau das auch festgestellt in ihrer Arbeit als Agile Coaches, dass es durchaus unterschiedliche Ansätze gibt und dass das ja auch nicht schwarz-weiß ist, dass das eine a priori gut und das andere immer nur schlecht ist. Und sie haben mit diesem Framework, das ich vorhin erwähnt habe, dem Disciplined Agile, haben sie eigentlich versucht, einen Rahmen zu schaffen, der aufgrund von entsprechenden Fragestellungen, die man für bestimmten Teil im Projekt beantworten muss, dann eigentlich Antworten gibt, welche Elemente aus Scrum, aus Kanban, sogar vielleicht aus dem klassischen Wasserfallprojekt vorgehen, sind denn jetzt, stehen überhaupt als Option zur Verfügung und in welchen Situationen bewährt sich das? Ja. Und so gibt es dann zum Beispiel in Disciplined Agile gibt es einen iterationsbasierten Projektlebenszyklus. Und da ist klar die Empfehlung, das deckt sich mit meiner Erfahrung, dass Teams, die neu sind mit einem agilen Vorgehen, dass die eigentlich gut daran tun, mit diesen Iterationen zu starten, weil diese Iterationen beispielsweise Sicherheit geben. Die Rituale, in dem Sinn, dass man da jetzt mal plant für die nächsten 2 Wochen und dann auch versucht, nicht jeden Tag wieder den Plan zu ändern, das hilft ungemein zu Beginn. Gerade wenn man aus einer Welt kommt, wo eigentlich alles schon vor dem Projekt in Konzeptform irgendwo vorliegt, bevor man in die Entwicklung geht. Jetzt hast du aber das Problem, ich sage mal, erstes, zweiter, dritter Release ist in Produktion und jetzt bekommst du ja laufend on the fly Anfragen, sei es von Benutzern oder es gibt einen Production Issue und dann ist es immer etwas doof, wenn du den Leuten dann sagst, ja sorry, jetzt war gerade das Sprint Planning heute Vormittag, jetzt wartet ihr 2 Wochen, vorher schauen wir uns das gar nicht erst an, weil nach Lehrbuch müsstest du genau so, ich sage jetzt mal plus minus verfahren. Und da kommen natürlich die Flow-basierten Methoden ins Spiel, wo du eigentlich nicht nach fixen Iterationszyklen arbeitest, sondern eben nach einem Pull-Prinzip, dass jeder, der Kapazität hat im Team, zieht im Kanban-Stil die nächste Aufgabe nach. Und das ist übrigens auch das hat erhebliche Vorteile, gerade auch wenn du zum Beispiel auf Schnittstellen von Umsystemen wartest, dass irgendjemand dir etwas zur Verfügung stellt, die richten sich in aller Regel nicht nach deinem Sprintplan, sondern die sind halt dann fertig, wenn sie fertig sind und dann ist es in deinem Interesse, dass du möglichst schnell den Folgeschritt auf deiner Seite machen kannst, Feedback geben kannst, funktioniert die Schnittstelle so wie vereinbart und so weiter. Und wichtig, wenn wir diese Rituale auflösen oder die Sprintplanung per se, braucht es eben als Team mehr Disziplin, dass man dennoch Reviews macht, vielleicht in kleineren Häppchen, dass man dennoch testet und nicht einfach die Sachen irgendwo auf dann setzt im Kanban-Board. Also das ist dann eigentlich so eine Weiterentwicklung. Oder drittes Beispiel noch, das waren jetzt alles Entwicklungsprozesse für Dinge, wo man doch schon einigermaßen eine Vorstellung hat, was man baut. Aber wenn du irgendwo im experimentellen Kontext unterwegs bist, wo du eigentlich noch nicht mal weißt, wie genau die Lösung aufgebaut sein soll, dann bietet sich zum Beispiel in Disciplined Agile heißt es Exploratory Lifecycle, wo es einfach darum geht, so, ich sage mal, Hackathon-mäßig, ich bilde eine Arbeitshypothese, ich validiere die, indem ich etwas Kleines umsetze. Ich beobachte auch, wie gewisse Pilotbenutzer das annehmen oder eben auch nicht, zum Beispiel AB-Testing. Und dann gehe ich wieder zurück zum Anfang und sage, fahre ich mit dieser Hypothese weiter oder verwerfe ich sie und nehme die nächste. Also da plädiere ich selber auch sehr dafür, dass man eben nicht einfach nur sagt, wir machen jetzt das agile Vorgehen X, sondern dass man wie einen Werkzeugkasten hat, wo man situativ auswählen kann und auch eben so ein bisschen Kriterien hat, wann wende ich welchen der Varianten oder der Prozessvarianten beispielsweise an.
Ja, ich glaube, das alleine ist schon ein Riesenthema, über das wir lange reden könnten. Aber was ich jetzt sicherstellen möchte, dass wir auf deine Landkarte weiterkommen.
Genau, wir wollen ja unsere Stadtführung noch weiter
weiterfahren. Jetzt gehen wir zur nächsten Stadt.
Genau, und zwar, ich habe dich ja gefragt, ja, was ist denn eigentlich, warum ist es auch noch wichtig, dass man ein agiles Vorgehen in der Strategie verankert? Ich sage dir ganz direkt, wegen dem Geld.
Ganz einfach.
Jetzt fragt man sich vielleicht als Zuhörer, ja, aber ein agiles Vorgehen kostet doch nichts. Ja, also vielleicht die Scrum Master Zertifizierung oder so, aber das ist, glaube ich, vernachlässigbar. Der Punkt ist, es gibt da, ich nenne das Standardisierungs-Agilitätsparadox. Ja, und zwar möchte ich das kurz erläutern. Wir kommen nämlich, ich muss gerade mal schnell schauen, zeig's mal hinten auf der Landkarte. Hat es da auch so Abbildung? Ich halte die mal da in die Kamera. Ja. Ich hoffe, man sieht's.
Ja.
Und was man da eigentlich sieht, ist, das ist so ein Grundzusammenhang, wo mich die Leute immer gefragt haben, ja Mensch, wie erhöhe ich denn jetzt die Agilität? Ja, ist da irgendwo so der große rote Knopf oder so einen großen Hebel, den ich runter oder hoch machen kann und dann steigt die Agilität. Ich habe mir überlegt, ja, gibt's so was? Bin zum Schluss gekommen, nein, gibt's nicht, weil Agilität ist nicht tangibel. Das ist eine Wahrnehmung, dass zum Beispiel ein Controller, der eine neue Anforderung hat, dass der innerhalb vielleicht von 4 Wochen diese Anforderung umgesetzt bekommt oder mindestens nach sogar einer Woche ein erstes Resultat, wo er Feedback darauf geben kann und dann, ich sag mal, eben nach ein paar Wochen das bereits in produktiven Einsatz nutzen kann. Das ist das, was dieser Controller dann als Agilität wahrnimmt im Vergleich, dass er 12 Monate darauf warten muss. Und jetzt kann man zurückgehen und sich fragen, ja gut, wenn ich diese raschen, ich sage mal, Zyklen von Auslieferungen neuer oder geänderter Funktionalität haben möchte, was ist die Voraussetzung dafür? Das sind kurze Iterationen. Ja, also ja. Das ist genau da, wo wir sagen, im Scrum ist üblicherweise so zwischen 1 bis 3 Wochen pro Iteration. Und dann ist ja auch immer noch so ein Aspekt, der mitschwingt, dass man sogenannte End-to-End-Inkremente entwickelt. Also jetzt im BI-Umfeld, dass ich wirklich zum Beispiel von einer Datenquelle bis zum Dashboard ein nutzbares Resultat habe und eben nicht einfach nur irgendwo ein Datenlayer, wo ich als Fachanwender genau nichts damit anfangen kann.
Genau. So.
Und jetzt stellt sich wirklich ganz praktisch die Frage, wie schaffe ich es denn in 1-2 Wochen so ein End-to-End-Inkrement zu machen? Das ist schwierig. Also ich habe ja selber und auch jetzt zum Teil noch, wo ich selber entwickeln darf, das ist anspruchsvoll. Das ist fast nicht möglich, wenn du alles von Hand programmieren musst. Klar hast du jetzt noch KI und so weiter und so fort, aber auch da musst du es trotzdem selber testen und so weiter. Und deswegen ist das Schlüsselwort Automation. Ja, damit ein agiles Vorgehen funktionieren kann, musst du, jetzt im BI-Kontext, alles, was irgendwie geht, automatisieren.
Okay. Und
was lässt sich automatisieren oder besonders gut automatisieren? Das sind standardisierte Dinge. Das ist nicht anders als in der Industrie. Ja, das heißt, wenn ich eine einheitliche Naming Convention habe, ist es zum Beispiel ein guter Start, weil aufgrund der Naming Convention kann ich schon mal viel standardisieren. Wenn ich einen Standard für meine Ladestrecke habe, schon nur wie ich eine Datenquelle anzapfe, die Daten in Data Lake pumpe und dann vielleicht weiter in historisierten Layer und so weiter, wenn das nicht einfach jedes Mal wieder ein bisschen anders ist und so weiter, sondern wenn ich da ein Pattern definieren kann, dann kann ich es auch automatisieren. Und jetzt siehst du plötzlich, jetzt das agile Vorgehen ist ein Aspekt, das sind die kurzen Iterationen, aber damit das überhaupt nachhaltig möglich ist, brauche ich zwangsläufig, ich nenne das eine agile Grundinfrastruktur, und das ist eben mehr als irgendwo ein Jira oder Azure DevOps zu haben, damit ich irgendwo meine Tickets abbilden kann, sondern das ist in erster Linie die Standardisierung, ja, und dann darauf aufbauend die Automatisierung. Und das ist in der Regel nicht kostenlos. Sei es, dass du Dinge einkaufst oder dass du zuerst diese Standards und die Automatisierung selbst entwickeln musst. In beiden Fällen brauchst du Geld. Und das ist so eine Grundinvestition. Da wirst du nie direkt einen Use Case oder einen Business Case drüber rechnen können. Und auch vom Fachbereich wirst du nie die Anforderung bekommen, ach Mensch, baut uns doch mal einen Standard für die Naming Convention im DWH. Das ist etwas, was eigentlich aus der Strategie heraus abgeleitet, eben von so einem strategischen Ziel, dass man sagt, wir wollen eine rasche Time-to-Market haben, dass man das runterbricht und dann zum Schluss kommt, aha, ja, wenn wir das erreichen wollen, brauchen wir zwar agile Methoden, aber wir brauchen auch eine agile Grundinfrastruktur und die wird so und so finanziert. Das ist der Aspekt und das ist dann letztendlich auch in im Stadtplan. Ist das, wenn man weiter nach Süden geht, kommt man dann nach Downtown Patterns und nach Central Technology. Und diese beiden, die sind sehr eng beieinander, nicht per Zufall, sondern die bilden dann eben genau diese Wirkungskette. Und ich habe vorhin von diesem Paradox gesprochen, da noch kurz ein Wort dazu. Je flexibler, dass ich hinten beim Outcome sein will, also je flexibler und je schneller ich unterschiedliche, ich sag mal, Anforderungen umsetzen können möchte, desto mehr muss ich in die Standardisierung und eben in die Nicht-Flexibilität investieren. Und das ist etwas, was zuerst vielleicht eben paradox wirkt, dass man sagt, ja, jetzt muss ich meine Freiheit und meine Flexibilität massiv einschränken, auch als Entwickler. Es geht dann eben nicht mehr darum, dass ich in meiner künstlerischen Freiheit einfach immer wieder alles neu erfinden darf, sondern ich muss mich auch als Entwickler einerseits an Standards halten, respektive die Arbeit des Entwicklers verlagert sich auch immer wie mehr, weil wir haben ja die Automation. Also ist der Entwickler eher dafür da, die Automation selbst zu bauen und weiterzuentwickeln.
Ja, das. Ich habe vorher gelächelt, weil wir haben so drei Architekten, die haben vor, ich glaube, 3 Jahren haben die mich überzeugt und da bin ich so froh, dass ich mich da habe überzeugen lassen. Mhm. Wir haben so ein Backend-Framework, for the lack of better name, ja, wo es genau darum geht. Ja. Ja. Und sagen wir mal so, im zweiten Jahr hatten wir da so richtig Probleme mit unseren Entwicklern, weil die waren ja gewöhnt, jede ETL-Strecke zu programmieren, zu machen. Genau. Ne? Ja, macht ja Spaß und ist ja interessant und ist und so. Nee, Freunde, geht nicht.
Geht nicht, genau.
Ne? Sondern hier ist unser Framework. Ja. Jetzt, ihr benutzt unser Framework und wenn es was Neues gibt, dann ist erstmal wird Framework erweitert.
Ne? Genau.
Was wiederum natürlich mehr Aufwand bedeutet, mehr Aufwand ist mehr Geld, aber, sagen wir so, für mich war es relativ einfach, dann die Entscheidung zu treffen als Geschäftsmann. Ja, langfristig profitiere ich nur darum. Ne?
Ja.
Und jetzt ist unser Framework schon so weit entwickelt, dass wir, ja, ganz, ganz selten, also gut, es gibt nach wie vor spezielle Fälle, wo wir bestimmte ETL-Strecken nachprogrammieren müssen.
Ja, ja. Ne?
Aber diese Automation, über die du sprichst, also sonst schaffst du es nicht in einen Durchstich, wir nennen das, ne?
Von
Quelle zu Dashboard. Schaffst du nicht in 2-3 Wochen. Schaffst du nicht. Fertig.
Ja, ja, und ich glaube, wenn wir noch so eine Wirtschafts-, gesellschaftspolitische Komponente mit dazu bringen. Wir sind in Westeuropa diesbezüglich oder mindestens in Deutschland und Schweiz tendenziell einfach zu teuer, um Klar. selbst diese Fleißarbeit zu machen.
Klar.
Und da bleibt uns so, wie eben auch im Industriebereich die Automation Einzug gehalten hat, gar nicht viel anderes übrig. Und ganz ehrlich, also wenn ich jetzt bei meinen Entwicklern schaue, ich habe das genau gleiche Phänomen erlebt, also diese Abkehr von ich darf und will jedes Problem individuell für mich lösen, hin zu diesem vergemeinschafteten Approach, hat sich eigentlich dann doch recht schnell auch die Erkenntnis durchgesetzt, ah ja Mensch, das macht ja eigentlich noch Sinn, dass ich, vor allem wenn ich irgendwo einen Spezialfall habe oder eine coole Lösung für ein Problem gefunden habe, dass wenn das dann ins Framework reinkommt, dass wir das gleich eigentlich sehr viel einfacher wiederhaben können und ich mich eigentlich immer wieder ums Lösen von den Spezialfällen kümmern kann und die Fleißarbeit, das, was eigentlich schon gelöst ist, dass das wie überflüssig wird.
Gut, dass wir nicht jetzt auf einen anderen Kontinenten landen, sondern
absolut
noch immer in unserem Land. Weil welche ist die nächste Stadt?
Genau, die nächste Station ist Uptown Process. Da haben wir aber schon ein bisschen drüber gesprochen. Bei einem Uptown Process geht es genau um die verschiedenen Prozessvarianten, um eben aufzuzeigen, dass es nicht nur den agilen Prozess gibt, sondern eben diese unterschiedlichen. Und darum schlage ich vor, wir gehen gleich weiter nach South Contracting.
Okay.
South Contracting mutet vielleicht etwas fremd an zu Beginn. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, wo es darum geht, zu überlegen, ja, wie gieße ich denn ein agiles Vorgehen oder wie mache ich einen Vertrag, sei es zwischen einem externen Dienstleister und dem Auftraggeber, aber eben auch bei größeren Firmen durchaus innerbetriebliche Abmachungen, wie weiß ich denn, was ich bekomme? Das ist so eine typische Frage auch von einem Auftraggeber. Oder? Und gerade weil da, haben wir zu Beginn festgestellt, viel Schindluder getrieben wurde, dass einfach unprofessionelles Vorgehen, chaotisches Vorgehen, einfach mal, ah ja, wir machen das halt agil, da können wir ja nichts sagen, was das kostet. Da gibt's einiges zu entdecken. Das eine, was ich hervorheben möchte, ist die Frage, wie sinnvoll sind Aufwandschätzungen? Könnten wir auch einen Podcast oder eine Podcast-Folge separat dazu machen. Ich sage nur so viel, es gibt eine Bewegung, die nennt sich No Estimates. Und No Estimates sagt nicht nur, Schätzungen sind vielleicht nicht das beste Mittel, das wir haben, sondern sie propagieren eigentlich vor allem eine Alternative, die da heißt Forecasting oder Prognosen. Dass man datengestützte Prognosen macht, wie viel Aufwand eine bestimmte Anforderung in Anspruch nehmen will. Und was gibt es Besseres für ein BI-Team, das selber BI anwendet auf seine eigenen Fortschrittsdaten? Und deswegen habe ich zum Beispiel als Agile Teamlead damit begonnen, dass wir die meisten gängigen Tools wie Jira oder auch Azure DevOps können das eigentlich sehr einfach, dass du auf Ebene des Product Backlog Items auch deine Zeiten rapportieren oder aufschreiben kannst. Wie lange habe ich für dieses Ticket gearbeitet? Dann kann man das hochaggregieren auf zum Beispiel Epic-Ebene oder so. Und jetzt geht es nicht darum, die Mitarbeiter zu kontrollieren oder irgendwo Stress zu machen, du musst da eigentlich schneller gewesen sein, sondern es geht einfach darum, die Realität in Daten abzubilden, ja, genau, die man wieder auswerten kann. Weil es ist sehr viel zuverlässiger zu sagen, okay, jetzt hatten wir eine ähnliche Quelle X und für die haben wir, keine Ahnung, 5 Wochen Durchlaufzeit gehabt und 97 Stunden Aufwand. Ja, dann, wenn ich das über einen längeren Zeitraum mache in einem Unternehmen, habe ich immer wie mehr Daten, ergo kann ich dann auch so ein bisschen abschätzen, okay, bei ähnlichen Quellen hatte ich mal 80, mal 97, mal 120. Aber dann habe ich schon mal so einen Range, wo es wahrscheinlich unrealistisch ist anzunehmen, dass ich jetzt die vierte Quelle plötzlich in nur 14 Stunden bauen kann. Also so geben dir die Daten eigentlich ein Mittel in die Hand, dann zum Beispiel so etwas zu schätzen. Das ist so ein kleiner Tipp, wo ich selber sehr Fan bin davon. Ich halte zum Beispiel sehr wenig von Story Points. Das ist irgendwie für mich zumindest so mehr Aberglauben, dass man da zu einem sinnvollen Ding kommt. Ich weiß, das sehen andere Leute anders, drum klammer gleich wieder zu. ein weiterer vielleicht noch Aspekt, zum Thema agiles Vorgehen und Verträge. Ich arbeite dort sehr gerne mit Timeboxes. Ja, weil das für mich Wichtigste ist, dass wir in einer bestimmten Sequenz, typischerweise so einem Release-Rhythmus, immer wiederum versprechen können, wir liefern nach 3 Monaten oder nach 6 Wochen, was auch immer der Zeitrahmen ist. Das heißt, wir legen eigentlich den Zeitraum fest, wir definieren die Teamgröße, die es ungefähr braucht, und auch das fixieren wir, und wir schätzen, was wir in dieser Zeit mit diesem Team umsetzen werden können. Und da ist die Schätzung durchaus legitim, dass man dann sagt, ja okay, aufgrund auch der Vergangenheitswerte, die wir vielleicht gemessen haben, dass man sagt, wahrscheinlich werden wir 2 Quellen anbinden können und 10 neue Reports bauen. Ja, vielleicht sind es dann am Schluss nur 8 oder sogar 11. Das weiß ich zu Beginn noch nicht.
Das kannst du
aber
ja nicht.
Ich weiß, nach 3 Monaten werde ich liefern. Und wie oft habe ich es selbst im agilen Vorgehen dann erlebt, dass die Leute sagen, ja, aber wir sind da noch nicht ganz fertig und das ist auch noch nicht ganz sauber. Ja, jetzt schieben wir den Go-Live mal noch 1 Monat und dann noch 1 Monat und noch 1 Monat und irgendwann wurde es den Stakeholdern zu blöd. Und auf den Vertrag gemünzt heißt jetzt diese Überlegung, in einem Vertrag muss nicht mehr in erster Linie nur drinstehen, okay, was bekomme ich geliefert? Da kann man durchaus Hinweise reinmachen, was beabsichtigt man zu liefern in den nächsten 3 Monaten. Aber was viel wichtiger ist eigentlich, wie arbeiten wir zusammen? Wer darf zum Beispiel eine Änderung am Backlog oder am Scope vornehmen? Wie wird die Abnahme, die Qualitätssicherung gemacht? Wer sagt, dass ein Inkrement wirklich auf dann gehen kann, weil es wirklich das macht, was ich mir vorgestellt habe als Product Owner? Und da eben auch, wie man diese Verträge ausprägt, das auch Handwerk, das kann man nachlesen. Ich habe in meinem Buch nur eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte gemacht. Da gibt es aber ganze Litanei von eigenen Büchern, wie zum Beispiel der Agile Festpreis, auch ein ganz spannendes Buch, ja, wo man auch da, wenn man einfach da rein stolpert, ohne viel nachzudenken, wird es mühsam. Aber man kann auch das professionell machen und sich eben dieses Handwerk aneignen.
Ja, das ist ein Thema für sich, was man ganz, ganz tief diskutieren kann. Gut, nächste Station.
Nächste und letzte Station. Wir haben nämlich jetzt alle Rahmenbedingungen oder so Grundvoraussetzungen kennengelernt, eben von Foundation Beach über Vision Hills, dann die ganzen technischen Aspekte bis zum vertraglichen. Jetzt kommen wir nach Release Island und in Release Island geht es wirklich darum, ja, wie setze ich denn so einen agilen Projektrelease tatsächlich um? Ja, und auch da gilt es, so ein paar Dinge zu beachten. Ich sage immer, wenn du jetzt in den Release startest, dann haben manchmal die Leute so die Vorstellung, es ist Montagmorgen, ich tanze mit meinen 8 Entwicklern an und dann lassen die los und entwickeln.
Und am nächsten Freitag liefern
genau. Wir was. Und meine Erfahrung ist eben, wenn man auf der einen Seite Big Upfront Design gemacht hat früher, wo man, keine Ahnung, 6 Monate geplant und konzipiert hat, dann ist das andere, einfach mal so blauäugig in die Entwicklung zu starten, vielleicht das andere Extrem, das auch nicht gesund ist. Und deswegen nutzen wir dort auch auf Basis von diesem Disciplined Agile Framework gibt es eine sogenannte Inception Phase. Und die Inception Phase ist so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig. In der Regel 1 Woche, vielleicht 2 Wochen. Gibt es übrigens auch in anderer Literatur unter dem Begriff Sprint oder Iteration Zero. Ja, weil auch andere gemerkt haben, naja Mensch, einfach nur direkt in die Entwicklung zu starten, macht vielleicht nicht immer Sinn. Und glaube ich, gerade bei der Entwicklung von Datenlösungen wie BI oder Data-Plattform macht es schon auch Sinn, so ein Minimum an Vorausdenken zu tun, zum Beispiel, was sind denn die Eckpunkte meines Datenmodells? Ich muss dann nicht jedes Attribut bis ins letzte Detail beschrieben haben, aber dass ich vielleicht mir überlegen, wie sieht mein Star-Schema grob aus? Ja. Was ist meine heutige Annahme? Oder dass ich mal einen ersten Blick in die Quellen reinwerfe, so im Sinn von einem Data-Profiling, damit ich ein bisschen priorisieren kann, mit was beginne ich denn jetzt in der ersten Umsetzungsiteration? Das ist so ein Tipp, einfach nicht direkt rein starten, aber auch dann nicht 3 Monate Konzeptphase, das wollen wir auch nicht. Aber so 1-2 Wochen vielleicht ein bisschen sich Gedanken macht Sinn. Dann kommt der größte Teil, ist die Construction-Phase. Das ist wirklich das iterative oder flow-basierte Arbeiten. Dann aber wichtig, Nur weil es fertig entwickelt ist, ist es noch nicht in Betrieb. Und das ist der Grund, warum Disciplined Agile und übrigens die Herkunft, ich weiß nicht, ob du RUP noch kennst aus den 90er Jahren, Rational Unified Process, da hast du nämlich genau das auch, kommt die Transition Phase. Und diese Transition Phase ist auch wieder so kurz wie möglich. Und je mehr du automatisierst, desto weniger Zeit wird die brauchen, nämlich das Deployment in die produktive Umgebung, falls es nicht schon passiert ist, und das Inbetriebnehmen, dass die ETL-Jobs auch wirklich laufen, dass die Benutzer wirklich Zugriff haben, dass sie vielleicht auch noch geschult werden, solche Themen, dann sind wir wirklich durch mit dem Ganzen, wenn es eben nicht nur aus Sicht der Entwickler fertig ist, sondern wenn es die Endbenutzer tatsächlich auch in Empfang genommen haben und tatsächlich einen Nutzen daraus generieren können.
Ja, du Lieber, vielen Dank. Das war eine sehr, sehr interessante Reise.
Ja. Bitte gerne.
Gibt es jetzt zum Schluss noch von deiner Seite, möchtest du noch was loswerden, was du glaubst, dass es wichtig ist? Und ich habe nicht mal gewusst, dass es wichtig ist.
Gut, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube einfach zusammenfassend vielleicht eben, macht um Himmels Willen ein agiles Vorgehen nicht zum Selbstzweck, nutzt es auch nicht als Entschuldigung, dass ihr euch nicht mit der Materie und dem, was ihr eigentlich haben möchtet, als Endprodukt auseinandersetzt, sondern es ist Mittel zum Zweck, dass man wirklich, wie wir es gesagt haben, maximize the work not done, dass man möglichst die Dinge nur baut, die es wirklich braucht am Schluss und wirklich auch noch einmal das Kontextsensitive. Also jede Organisation ist wieder ein bisschen anders. Ihr müsst das Ganze nicht kopieren, sondern ihr müsst es adaptieren auf eure Situation. Und dann sind die Chancen sehr gut, dass ihr mit dem agilen Vorgehen auch im BI- oder Datenkontext erfolgreich sein werdet.
Ja, und dass dann die Reaktion nicht ist, die machen es agil, die haben keine Ahnung, sondern die machen es agil und wir haben schnell und gute Ergebnisse.
Genau.
Ja, nochmals vielen, vielen Dank. Das war eine sehr, sehr interessante Reise. Wenn es Ihnen gefallen hat, das, worüber wir jetzt wir zwei gesprochen haben, geben Sie uns ein Like. Sie können das sehr gerne auch teilen mit Ihren Bekannten, Ihren Kollegen, die daran auch Interesse haben. Sie können uns aber auch Kommentare oder Fragen schicken. Wir würden uns auf die Diskussion freuen. Ja, das war's für die heutige Episode. Ich freue mich auf Sie in der nächsten Episode. Bis dann, bleiben Sie neugierig und nutzen Sie Ihre Datenweise. Und vielen Dank nochmals, Raphael.
Danke, Felix.